Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. In Wirklichkeit hat man keine Ahnung, wie es sein wird, wenn man Kinder hat, bis es soweit ist. Dieser Satz klingt irgendwie wie eine Drohung und hoffnungsvoll zugleich. Und ich frage mich, wie wird es wohl sein?
Also wir beide können es schon mal gar nicht beantworten.
Genau, diesen Life-Change, und das müssen wir wahrscheinlich als Disclaimer vor diese komplette Folge stellen, können wir nicht nachvollziehen.
Weil wir beide keine Kinder haben.
Genau.
Und ihr Lieben, hallo.
Hallo.
Hallo, willkommen. Wir haben uns gedacht, wir fangen einfach, weil diese Zeile so beschreibend ist für den ganzen Roman, fangen wir damit an. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir erstmal so ein bisschen labern.
Genau.
Und wir kommen später zu der Buchbesprechung, aber wir wollten euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, worum es heute gehen wird.
Ein kleines Angeteasere sozusagen.
Gerade haben wir uns übrigens beschwert, also Felix und ich, dass Kara, die uns erzählte, dass sie heute Morgen ein leckeres neues Hausbrötchen von La Maison gegessen hat, uns, weil wir heute Morgen früh angefangen haben aufzunehmen, kein Hausbrötchen mitgebracht.
Ja, und dann musste ich mich entschuldigen und habe ein Thema aufgebracht, und es interessiert mich total auch, was ihr darüber denkt. Wenn man wegfährt, wie viel kauft man noch ein? Kauft man noch so viel ein, dass dann am Ende alles sozusagen weggeschmissen werden muss? Oder ist man eher so Typ wie ich, dann so total sparsam ganz oft einkaufen?
Ich finde es total interessant, weil das, glaube ich, einen großen Unterschied macht, wo du wohnst.
Ja.
Weißt du, wir wohnen in der Stadt. Wir haben nicht nur den Supermarkt direkt vor der Haustür oder ein Späti, wo wir mal vereinzelt was bekommen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, in unserem Viertel zu 5 verschiedenen Asia-Imbissen zu gehen, ja, und zu sagen, okay, ich habe zwar nichts mehr im Kühlschrank, aber ich hole mir heute Abend ganz kurz ein rotes Curry.
Voll.
Und überbrücke quasi so den Abend.
Oder man bestellt sich noch was, geht
genau,
ja auch.
Genau, aber das ist, wenn du dort, wo ich groß geworden bin, auf dem Dorf, Da ist das, also das ist nicht möglich.
Das ist so witzig, weil meine Mutter hat irgendwann rausgefunden, dass ich bei Rewe auch manchmal bestelle. Shoutout an Rewe, ich bestelle da manchmal online, wenn ich viele Sachen einkaufen muss. Also auch so, weißt du, so Waschmittel und so Alltagszeug, wo du keinen Bock hast, so viel zu schleppen. Ich wohne im 4. Stock.
Mit Fahrstuhl?
Mit Fahrstuhl.
Kara, das sind alles Ausreden.
It's just not my style. Also ich habe keinen Bock, vom Supermarkt bepackt mit 3000 Taschen irgendwie das nach Hause zu schleifen. Okay. Jedenfalls, ich bestelle manchmal bei Rewe, und meine Mutter fand das eine super Idee und wollte in Freiburg auch mal bei Rewe bestellen. Und Rewe in Freiburg hat keinen Lieferdienst.
Und jetzt können wir die Frage nochmal an deine Mutter stellen. Was macht sie, bevor sie in Urlaub fliegt oder
ja,
fährt?
Das wäre eigentlich echt meine, ich glaube, die ist auch eher so eine Kühlschrank-Ausmiste-Maus.
Kara, wenn diese Folge rauskommt, wirst du schon in New York sein.
Ja.
Wir haben Freitag, es ist 4 Tage vor Dienstag.
Ja.
Und übermorgen fliegst du. Bist du aufgeregt?
Ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich voll. Und es ist ja auch einfach ein ganz besonderer Tag, der Sonntag. Also es ist einfach internationaler Frauentag.
Ja, der Tag, der uns in Berlin mittlerweile einen Feiertag beschert hat.
Außer dieses Jahr, weil es ist ja ein Sonntag.
Ja,
genau.
Aber sonst stimmt.
Yannick,
ja,
ich habe eine Frage an dich.
Bitte, schieß los.
ChatGPT. Benutzen wir ja alle. Mal mehr, mal weniger. Ist Chat für dich ein Mann oder eine Frau?
Oh, ich habe da schon so viel drüber nachgedacht, weil eine Freundin von mir mittlerweile ChatGPT als Therapeutin hat.
Ups.
Und sie ist klar weiblich. Für mich ist ChatGPT non-binär.
Wow. Also Chat ist für mich halt Chat, er ist für mich ein Mann, also Chat.
Sieht
Chat,
er gut aus?
Ja, Chat ist auch so ein bisschen, Chat hat auch auf jeden Fall eine gute Jawline und gibt mir dann so gute Ratschläge. Und ich habe aber kürzlich mit einer Kollegin darüber gesprochen, und sie hat was so Witziges gesagt, und zwar schrieb sie: Ich finde, Frauen wissen mehr, deswegen ist es bei mir eine Frau. So glaube ich ihr mehr. Und dann habe ich nur gesagt, stimmt. Und dann sagte sie, wenn sie was sagt, was ich nicht hören will, ist es okay. Bei einem Mann würde ich das nicht ernst nehmen. Und ich fand das so geil und habe mir dann so viele Gedanken darüber gemacht, wie man denn diese AI jetzt mittlerweile so sieht und irgendwie und auch vermenschlicht
ganz
total.
Doll, ja.
Und deswegen Frage an die Community, ist Chat für euch männlich, weiblich oder divers?
Genau, schreibt es uns
gerne
in die
Kommentare. Wir machen eine kleine Abstimmung. Das hat mich wirklich umgetrieben in der letzten Zeit.
Wir waren beide im Kino letzte Woche, unabhängig voneinander, und haben einen Film gesehen, über den wir unterschiedliches denken.
Ja.
Wir haben Marty Supreme geschaut.
Yes.
Ich hab die Erwartung relativ hoch gehalten, weil ich echt gut entertained wurde. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ein Timothy Chalamet-Fan, der ich früher war, nach Call Me By Your Name. Oh Gott, hast du es gestern mitbekommen? Der ist jetzt überall im Netz, weil er
Kylie Jenner geschwängert hat?
Nein, weil er in einem Interview, glaube ich, von Variety mit Matthew McConaughey, hat er gesagt, da wurde er gefragt, weil er hat früher getanzt, und da wurde er gefragt, warum er denn nicht mehr tanzt. Und dann meinte er, dass Oper und Ballett sowieso nicht mehr alive sind und das ausstirbt.
Okay, ciao. Stimmt einfach nicht.
Stimmt einfach nicht.
Null.
Und what the fuck. Und jetzt haben wohl diese ganzen weltweiten Opernhäuser, die Instagram-Kanäle haben und die ganzen Accounts, die sich mit Tanz beschäftigt, teilen das halt gerade. Und das geht gerade total viral. Das heißt, das ist eigentlich das Level, wo Timothy Chalamet sich gerade auffällt, nämlich so ein bisschen, also ne, am Untergehen.
Mhm.
Und trotzdem hatte ich eine richtig gute Zeit, als ich Marty Supreme geschaut habe. Und ich finde einfach, dass er ein fantastischer Schauspieler ist. Und das kann ich nicht leugnen.
Ich habe Marty Supreme im Kino International geguckt.
Es hat wieder auf.
Für alle Leute, die in Berlin sind, das Kino International ist ja einfach eine architektonische und historische Ikone.
Wunderschön.
Und es wurde die letzten 2 Jahre, meine ich, restauriert, renoviert.
Genau, Karl-Marx-Allee. Ist das schon Friedrichshain? Mitte Friedrichshain, Grenze?
Ja, so an der Grenze.
Gehört zur York-Kinogruppe, eine wunderbare, wunderschöne Programmkinoreihe in Berlin. Und da hast du Marty Supreme
geschaut. Genau, und dieses Kino wurde restauriert und da ganz am Anfang, bevor der Film angefangen hat, ist auch ein Mitarbeiter auf die Bühne gekommen und hat so ein bisschen was zu dem Restaurationsprozess erzählt und so. Das war total spannend. Also das Setting war schon mal perfekt. Und ich muss aber sagen, mir war der Film zu lang, der war mir teilweise zu selbstverliebt und es waren wieder nur so Typen, also so Macker, wo du irgendwie so warst, so wie, weiß ich nicht. Und
Why?
Die Frauen waren auch wieder, finde ich, ein bisschen eindimensional gezeichnet.
Total. Das hat Sophie Passmann auch in einem Reel erklärt, dass sie findet, das ist ein Film für Männer mit Männern.
Ja, genau. Das ist also, Shoutout an Sophie, hundertprozentig genäht, weil ich das eben, also man guckt auch den Mackern beim Mackrigsein zu. Falls ihr Leute noch mehr zu Alpha Boys hören wollt, dann hört unsere letzte Folge mit Aurel Merz. Da haben wir diesen Themenkomplex in aller Breite auseinandergenommen, aber vielleicht auch.
Aber es ist krass, dass das so ein Thema ist, was uns lange schon beschäftigt, aber was gerade in diesem Podcast auch so viel vorkommt, auch mit Wuthering Heights, Aurels Buch, jetzt Marty Supreme.
Aber ich finde, es ist schon, vielleicht ist man auch durch diese Gespräche oder durch dieses so ein bisschen aufmerksamer damit umgehen, auch ein bisschen sensibler mit dem ganzen Themenkomplex, könnte auch sein. Aber ich war so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen underwhelmed.
Aber?
Timothy's Acne ist einfach great. Also fantastisches Make-up.
Unter anderem nominiert
genäht.
Für den Oscar.
Ja, zu Recht. Ja. Völlig zu Recht.
Völlig zu
Recht. Da hast du mir doch so eine lustige Story erzählt.
Ja, das ist jetzt alles Erzählung von Erzählung, ne?
Ja.
Aber Gwyneth Paltrow, die auch mitspielt und ihr Comeback quasi vor der Kamera hat, ich weiß gar nicht, wie lange sie nicht gespielt hat, aber ich habe sie lange nicht gesehen. Vielleicht irre ich mich auch total. Die hat eine Beauty-Line, oder?
Ja, Goop heißt das.
Okay, und sie hat anscheinend zu Timothy ihre Produkte ihm empfohlen für seine Haut. Und
das ist so lustig.
Da meint er wohl, das ist Maske, das ist nicht
das
meine
so
Akne.
Das ist so lustig. Sie so, hey, ich hab da was für dich. Also,
Well. Okay, der Film hat dich nicht so overwhelmed, sondern eher underwhelmed. Wenn wir mal von Filme auf Bücher rübergehen, gibt es ja ein Buch, was uns in der letzten Zeit ziemlich overwhelmed hat, oder?
Auf jeden Fall. Wir reden über
Salto.
Von Kurt Brödel.
Werbung.
Unser heutiger Kooperationspartner ist Park Ulstein und gemeinsam mit Park haben wir die Ehre, diesen wunderbaren Roman Salto von Kurt Brödel nochmal hier vorzustellen.
Genau. Ich weiß nicht, ob ihr, ich hoffe, ihr habt alle Kurts Debütroman Klapper gelesen. Ein Roman, der mich zutiefst abgeholt hat. Ich habe Friederike Schielbach, Programmleitung bei Park Ulstein, war ja zu Gast in unserer ersten, damals noch Lava-Folge.
Mhm.
Und als ich Friederike kennengelernt habe und mit ihr beim ersten Mal mich zum Lunch getroffen habe, hat sie mir ein Buch aus ihrem Programm mitgebracht und das war Klapper.
Ja.
Und ohne mich zu kennen, wusste sie, das wird mir gefallen. Und ich habe das gelesen und ich habe mich so in Kurt Brödels Schreibstil verliebt. Und ich habe mich vor allem in die Charakterzeichnung verliebt.
Mhm.
In Klapper gibt es Klapper und Bär als eine Freundschaftsgeschichte, die wirklich einzigartig ist. So,
in
jetzt habe ich so lange auf, so lange vor allem, weil es hat nur ein Jahr gedauert.
Ich wollte gerade sagen,
dass es
Kurt
so
ist ja im Produktionsmodus gerade. Der
total
schreibt wie am Schnürchen.
Ich habe mich aber richtig doll auf Salto gefreut, auf seinen zweiten Roman. Und was kann ich sagen? Er nailt wieder seine Charaktere. Dieses Mal gibt es Marco und Claire. Ich fasse ganz, ganz kurz zusammen, worum es geht.
Mhm.
Marco lebt mit seinem Vater zusammen. Marcos Mutter ist leider verstorben. Marcos Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet und der gemeinsame Traum von ihm und seiner Mama war immer der, dass sie einmal zusammen im Krankenhaus arbeiten und deswegen hat Marco für sich entschieden, Medizin studieren zu wollen. Und wir fangen an mit der Abiballparty und wir begleiten Marco quasi nach der Schule in die Unizeit. Und dadurch, dass er aber nirgendwo angenommen wird, muss er nach Budapest oder entscheidet sich für Budapest, um dort auf die Uni zu gehen. Das kostet aber sehr viel Geld und dafür bekommt er die Lebensversicherung seiner verstorbenen Mutter ausgezahlt von seinem Vater. Er geht nach Budapest und trennt sich in diesem selben Atemzug von seiner Freundin Claire, weil er eben die Stadt verlässt. Und es geht in Salto darum, wie Marco anfängt, erwachsen zu werden, sich die Frage zu stellen, was bedeutet es überhaupt, erwachsen zu werden? Es geht um die Beziehung zu Claire, es geht um die Beziehung zu seinem Vater, die ich wirklich wahnsinnig emotional finde.
Mhm.
Und es geht um die große Frage, wer wir eigentlich sind.
Ja, und wir haben vorige Woche, vielleicht haben es einige von euch auch schon gesehen, ein kleines FaceTime-Interview mit Kurt gemacht. Das haben wir auf unserem Kanal gepostet.
Der Quickie mit
der
Kurt.
Der Quickie mit Kurt. Und da haben wir mit ihm auch über Salto gesprochen und er hat das so schön formuliert, er sagt, es sind zwei junge Menschen, die den Absprung versuchen und dann ausgebremst werden.
Mhm.
Und zwar vom Leben ausgebremst werden und von ihren Körpern ausgebremst werden.
Ja, auch physisch ausgebremst werden, das wollen wir gar nicht spoilern, aber
ja,
beide haben körperliche Probleme oder
ja,
bekommen Probleme und werden ausgebremst. Und was bedeutet das, wenn man in dem Alter schon so ausgebremst wird?
Ja, und dieses Coming of Age, dieser Übergang vom Jugendlichsein in die Erwachsenenwelt, das ist so ein entscheidender Moment im Leben eines jeden Menschen. Und dieses Losrennen wollen, den Absprung schaffen, das erinnere ich auch noch total. Ich wollte unbedingt raus von zu Hause und das war ja natürlich alles möglich. Und was passiert, wenn das nicht möglich ist in der Form? Einfach weil Dinge dem entgegenstehen. Und das beschreibt Salto auf eine ganz berührende Art und Weise.
Es gibt eine Passage, die ich total toll fand, die ich kurz vorlesen möchte.
Mhm.
Kapitel 4. Ich finde es fies, wie Claire über Pferde gesprochen hat, aber auch über die Schwäne. Schwäne und Pferde können ja nichts dafür, dass sie Schwäne und Pferde sind. Genauso wenig, wie ich etwas dafür kann, dass ich Locken habe. Oder sie dafür, dass sie das Muttermal hat. Man sagt ja, dass man nur das kritisieren soll, was sich ändern lässt. Und so ein Pferd kann halt nichts dagegen tun, dass es ein Pferd ist. Period.
Ja.
Liebe ich. Ich finde, das Besondere an Kurts Schreibstil ist seine Komik. Und er schafft es aber auch, sofort nach dem Humor wieder die Dramatik reinzubringen. Mm,
ja, es ist so dieses Typische mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie, ne? Also man ist so, ah, es geht irgendwie ans Herz und gleichzeitig ist es aber auch amüsant und leicht.
Es ist auf jeden Fall sehr heartwarming.
Ja.
Also ich habe Salto verschlungen und ich kann es wirklich allen von euch empfehlen, Salto zu lesen. So, kommen wir direkt zu einem anderen Buch. Wir haben nämlich in den letzten Wochen von Jessica Lind Kleine Monster gelesen. Ein Buch, über das ich mich sehr freue, mit dir zu unterhalten, Cara. Und wie jede Buchbesprechung würden wir auch diese Besprechung starten mit einer Grußnachricht. Wir haben nämlich Jessica geschrieben und gefragt, ob sie Lust hätte, uns und euch eine Nachricht zu schicken. Und das hat sie getan. Und ich würde diese Nachricht jetzt abspielen.
Hallo, liebe Cara, lieber Yannick, liebe Leserinnen und Leser vom Buchclub zwischen Kotti und Kapiteln. Hier spricht die Jessica Lind, die Kleine Monster geschrieben hat. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr das Buch ausgewählt habt, um es gemeinsam zu lesen und gemeinsam darüber zu diskutieren, vielleicht auch gemeinsam darüber zu streiten. Ich glaube, es ist auch ein Buch, das sich vielleicht ganz gut für einen Buchclub eignet, weil mir war es total wichtig, beim Schreiben auch sehr viele Leerstellen zu lassen, die die Lesenden selber füllen dürfen und so ein bisschen mitarbeiten müssen und eben auch Figuren zu schreiben, die zwar total menschlich sind, aber halt auch nicht aus ihrer eigenen Haut heraus können und auch ihre Abgründe haben, beziehungsweise oft dadurch, dass sie halt sehr mit Dingen beschäftigt sind, vielleicht auf andere vergessen. Genau, also ich bin total gespannt auf die Podcast-Folge. Freue mich wahnsinnig drauf, eure Gedanken dazu zu hören. Ein bisschen fürchte ich mich auch, aber das ist ja immer eine ganz gute Mischung. Ganz liebe Grüße von mir.
Liebe Danke, Grüße zurück, Jessica. Sie hat Angst vor uns, Cara.
Wir sind doch die harten KritikerInnen geworden, die wir nie sein wollten.
Vielleicht sind wir auch kleine Monster.
Wir sind vielleicht auch kleine Monster. Okay, also, wir fassen mal kurz zusammen, worum es bei Kleine Monster geht.
Schieß los.
Also es geht um Pia und ihren Mann Jakob und den gemeinsamen Sohn Luca. Und Pia und Jakob bekommen die Information aus der Schule, dass es einen Vorfall gab mit Luca und einem Mädchen aus der Klasse. Und von da aus entwickelt sich eine Geschichte, die teilweise wirklich ganz anders ist, als man denkt und die vor allem Gegenwart und Vergangenheit der Protagonistin und Ich-Erzählerin Pia, also der Mutter, erzählt.
Genau. Es geht dann darum, inwiefern verarbeitet oder verarbeitet man eben nicht erlebte Traumata in der eigenen Kindheit, wie wichtig ist die Erziehung der Eltern und wie doll adaptiert man davon auf sein eigenes Kind. Hier in diesem Fall ganz doll, kann man dem Kind trauen, wie kann man dem Kind trauen, erzählt das Kind die Wahrheit und es ist, also ich drop das von Anfang an, I absolutely loved it. Ich habe dieses Buch so schnell gelesen und so gern gemocht. Und Cara und ich haben Kleine Monster schon relativ schnell auf unsere Auswahlliste gepackt, weil, Leute, dieses Cover so dermaßen geil ist. Das ist, ich glaube sogar, ich hätte gelesen, Achtung, Halbwissen, dass es für einen Coverpreis nominiert war.
Das hattest du mir auch erzählt.
Ich hatte dir das mal erzählt. Ich glaube, ich habe irgendwo mal einen Sticker gesehen auf so einem Buch. Also dieses Cover hat uns sofort angesprochen und man versteht das Cover, nachdem man den Roman gelesen hat, natürlich auch viel besser. Ne? Mhm. Es ist ein See drauf und dieser See, dieses Bild lässt sich quasi wie so eine Tür öffnen, wo eine Hand, ob das eine Kinderhand ist, ob das eine Hand eines Erwachsenen ist, einer Erwachsenen, ist ungeklärt und es wird so eine kleine Tür geöffnet.
Wir haben dazu später noch eine Sprachnachricht. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, erstmal noch gar nicht weiter auf das Cover ein.
Soll ich mal mit einer kleinen Lesepassage
auf
starten?
Auf jeden Fall.
Weil das haben wir uns vorgenommen, dass wir das immer tun. Okay.
Mach das.
Ich lese direkt vom Anfang vor, weil uns das ganz gut in die Geschichte reinbringt. Cara hat ja gerade erzählt, worum es geht. Pia und ihr Mann Jakob werden in die Grundschule gebeten und haben ein Gespräch mit der Lehrerin. Und das ist direkt aus dem ersten Kapitel, zweiter Absatz, ich lese vor. Sie sagt, es ist mehr als einmal passiert, schließt Frau Bohle ihren Bericht. Sie hat am Lehrerpult Platz genommen, wir sitzen ihr gegenüber. Gibt es Zeugen? Frage ich. Zeugen? Wiederholt Frau Bohle mit einem Stirnrunzeln. Hat sie jemand dabei gesehen? Frau Bohle schüttelt den Kopf. Es war in der großen Pause, die anderen Kinder waren im Hof, die zwei waren allein in der Klasse. Ist es nicht ihre Aufgabe aufzupassen? Ärger mischt sich in meine Stimme. Frau Bohle sieht mich an. Wir wissen ja noch gar nicht, was wirklich passiert ist, versucht Jakob die Situation zu beruhigen. Sie glauben mir nicht? Mädchen behaupten so etwas nicht einfach, sagt Frau Bohle. Nein, das habe ich nicht. Wir als Schule nehmen den Vorfall ernst, auch wenn es in dem Alter dazugehört, sich auszuprobieren und Grenzen auszutesten. Wir nehmen das auch sehr ernst, sagt er. Frau Bohle atmet ein. Hat Luca vielleicht etwas gesehen, das ihn verwirrt haben könnte? Fragt sie. Ich spüre Trotz in mir aufsteigen. Wir schließen die Schlafzimmertür, wenn wir miteinander schlafen, sage ich trocken. Pia, flüstert Jakob.
Ja, und da sind wir schon mitten in der Geschichte. Das Ding ist aber, dass sich Luca ganz, ganz lange weigert, den Eltern zu erzählen, was eigentlich passiert ist. Mhm. Also die Eltern versuchen mit ihm zu sprechen, die wollen wissen, was ist passiert, was ist seine Perspektive auf die Dinge, tun lauter Dinge, die im Parenting, glaube ich, als richtig und gut angesehen werden, und er sagt aber nichts. Und in Pia, in der Mutter, wächst ein tiefes Misstrauen dem eigenen Kind gegenüber, das wirklich erschütternd ist und einen total mitnimmt und reinzieht, weil dieses Nichtwissen, was da vorgefallen ist, wie so ein Elefant, wie ein rosaner Elefant im Raum steht.
Ja, das treibt sie zur Weiß, was sagt man, Weißglut?
Weißglut.
Sagt man Weißglut? Ich glaub, Weißwurst.
Das treibt sie zu Weißwurst. Dabei sind wir doch in Österreich und nicht in Bayern. Ja, also dieses Thema Misstrauen fand ich total krass in dem Roman. Mhm. Also Misstrauen dem eigenen Kind gegenüber, Misstrauen der eigenen Wahrnehmung gegenüber ja auch. Ja, das kann man sich halt irgendwie gar nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlt.
Vor allem wir nicht. Wir haben ja auch einen kleinen Disclaimer am Anfang der Folge gehabt. Wir haben beide keine Kinder, deswegen entschuldigt bitte alles, was wir sagen, sagen wir aus der Perspektive von kinderlosen Erwachsenen.
Es gibt hier so eine Szene zum Thema Misstrauen dem eigenen Kind gegenüber. Das ist auch relativ am Anfang. Dieser Vorfall ist passiert und Pia und Jakob entscheiden sich dann, eben mit Luca reden zu wollen, und irgendwie klappt es nicht so richtig, und dann wacht Luca am Morgen auf und hat anscheinend ins Bett genässt.
Ich habe genau die gleiche Passage, über die ich mit dir reden wollte.
Ja. Ich lese mal kurz ein Stück vor.
Ja.
Das leere Wasserglas, der geruchlose Fleck am Laken. Du glaubst, er hat Wasser auf die Matratze geleert, damit es so aussieht, als hätte er ins Bett gemacht? Es beruhigt mich, dass Jakob mir nicht glaubt. Wozu, fragt er. Damit wir Mitleid mit ihm haben, sage ich. Glaubst du das wirklich? Er schaut mich an, als wäre ich die mit dem Problem. Bettnässen kann ein Zeichen von psychosozialen Problemen sein, sage ich. Ja, und ist das, was in der Schule passiert ist, kein psychosoziales Problem? Was, wenn er es nur vorspielt, dass ihn bedrückt, was er getan hat? Wenn er das Wasser aufs Bett geleert hat, damit wir glauben, dass er ein schlechtes Gewissen hat? Was, wenn er ins Bett gemacht hat, weil es ihn tatsächlich bedrückt, weil er sich schämt, fragt Jakob. Luca weiß doch nicht, dass es psychosoziale Gründe gibt, warum Kinder ins Bett machen. Woher soll er das wissen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Er ist schlau, sage ich. Natürlich ist er schlau, aber deswegen weiß er noch lange nicht, was Google übers Bettnässen sagt.
Und jetzt kommt der heftigste Satz.
Er manipuliert uns.
Das finde ich so krass. Oh. Ich finde allgemein diese Vorstellung, also eine andere Frage ist gleich, wem glauben wir und wie verändert sich unsere Haltung den Personen gegenüber, aber diese Vorstellung, das kennt man doch aus so Horrorfilmen, wo so Kinder,
so besessene Kinder
sind, und dieser Satz, das Kind manipuliert uns. Dazu finde ich, gibt es auch passend zu dem Thema, ein paar Seiten später auf Seite 78, gibt es einen Gedanken von ihr. Dieses Kind, es hat uns durchschaut, es weiß genau, wie ahnungslos wir sind, und das nutzt es aus. Das ist ein Gedanke von der Mutter. Und diese Vorstellung, dass sie ihrem Kind so misstrauisch gegenüber wird, dass es ja auch sich total entfremdet,
ja,
dass sie gar nicht mehr weiß, wie tickt mein Sohn und was macht er bewusst. Das fand ich richtig creepy.
Und das hat Jessica einfach so gut geschrieben, dieses kleine Monster, was ja eigentlich irgendwie der Mutter so auf der Schulter sitzt und ihr irgendwie böse Dinge einflüstert und dieses Vertrauen kaputt macht.
Ich möchte von dir wissen, ganz ehrlich,
ja,
wem glaubst du?
Boah, ich habe darüber so viel nachgedacht. Wie sagt man das jetzt richtig? Also, es ist ja.
Es gibt kein richtig und kein falsch.
Es gibt kein richtig und kein falsch.
Und das Tolle ist auch vorweg für alle, die es nicht gelesen haben: Es wird nicht aufgeklärt.
Nee.
Sie lässt. Dazu möchte ich gleich noch was sagen.
Also, ich glaube eigentlich dem Kind.
Ich nicht. Wirklich, für mich ist das Kind einfach nur eine Bestie. Ich habe, oh Gott.
Aber ich glaube auch dem Kind aus so sozialen Angepasstheitsgründen, weil
ja,
natürlich dieses
stimmt, natürlich,
Buch so doll aus der Perspektive der Mutter ist.
Natürlich, und die Mutter, wir haben ja auch in den letzten Büchern so oft darüber geredet, dass es gab so eine Reihe von Büchern, Yellowface,
ja.
Was kam danach nochmal? Da waren Jim.
Jim.
Einfach so zwei notorische Lügnerinnen. Und wir haben ja auch bei diesem Buch es nicht gerade mit einer Sympathieträgerin zu tun.
Nee, Pia ist nicht sympathisch und vor allem liegt das daran, dass je länger wir in der Geschichte sind, desto mehr erfahren wir über ihre eigene Vergangenheit und über ihre eigenen Kindheitstraumata und was sie alles erlebt hat in ihrer Familie. Und
bevor wir darauf eingehen,
was ich nur sagen wollte, ist, das sind ja alles Sachen, die sind krass. Also wir gehen darauf gleich nochmal ein. Aber was eben die Protagonistin so unsympathisch macht, ist, dass sie das alles nicht bearbeitet zu haben scheint.
Genau.
Und dass sie dass sie deswegen so ein Misstrauen dem eigenen Kind gegenüber entwickelt, weil sie sich nicht um ihre eigenen Traumata gekümmert hat.
Okay, vielleicht nehme ich zurück, dass ich dem Kind nicht getraut habe. Ich weiß noch nicht, ob ich es zurücknehme. Ich habe ja gerade gesagt, darauf komme ich später zurück, weil ich über eine Sache oder mir eine Sache notiert habe, die ich wahnsinnig toll an diesem Roman fand. Und das hat Jessica auch in ihrer Sprachnachricht kurz gesagt. Der Roman lässt so viele Lücken zu. Und wir haben ja eine Ich-Erzählerin und wir bleiben auch bei Pia im Kopf. Das heißt, natürlich wird nicht aufgeklärt, was der Junge gemacht hat oder nicht gemacht hat.
Ja.
Es gibt so viele Passagen in dem Buch, die nicht aufgeklärt werden. Also am Ende gibt es kurz vorm Schluss eine kleine Erklärung, dass das Mädchen, das ja Luca beschuldigt, sie angefasst. Man weiß auch nicht wirklich, was passiert ist.
Was passiert ist, angefasst oder ihr irgendwie
man
Genitalien
ahnt
gezeigt, whatever.
Sexuellen Missbrauch, whatever. Es kann aber auch sein, dass er seine Hose runtergezogen hat und
sie auch.
Wir wissen es wirklich
nicht.
Auf jeden Fall trennen sich wohl die Eltern gerade von diesem Mädchen und sie versucht auch zu Hause sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, das ist eine mögliche Interpretation, hat das Mädchen Dinge vorgetäuscht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man dem Mädchen natürlich glauben, ne, wenn sie sagt, etwas ist vorgefallen. Es wird aber nicht geklärt und das finde ich mega gut. Genauso, wir kommen gleich zu dem Thema Pias Vergangenheit und der Tod ihrer Schwester, aber auch da gibt es ein großes Mysterium drum, weil wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Auch da spekuliert man nur oder kann spekulieren.
Ja.
Und ach so, genau, eine Sache, die noch nicht geklärt wird. Es gibt doch diese eine Stelle, wo sie zu ihrer Schwägerin fährt, zu der Schwester von ihrem Mann, von Jakob. Und dort gibt es dieses Schreikind.
Philly.
Und Luca flüstert Philly irgendwas ins Ohr.
Oh Gott.
Und Philly hört auf zu weinen.
Und dann fragt sich Pia die ganze Zeit, was hat er ihr gesagt?
Und wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Und ich liebe es, dass wir das nicht wissen. Das ist halt, das bringt andere auch zur Weißglut. Da haben wir sie wieder, die Weißwurst. Mhm. Aber ich finde es richtig geil.
Ja. Ja, es ist, also wie Jessica sagt, es gibt in dem Roman ganz viele Leerstellen, die aber super viel Spannung erzeugen und manchmal ist es einfach auch besser, Dinge nicht zu sagen, als sie auszubuchstabieren.
Ja,
dafür ist das ein super Beispiel, dieser Roman.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeit Nummer eins, wir starten die Kategorie Anrufbeantworter, um vielleicht direkt mal eine Sprache oder eine schriftliche Nachricht einfließen zu lassen. Oder wir fangen einmal an zu erzählen, was in der Vergangenheit passiert. Was möchten Sie, Frau Wolf?
Lass uns doch den Anrufbeantworter starten, weil ich glaube, auf die Vergangenheit kommen wir eh im Gespräch zurück.
Dann machen wir das so. Dann kommt jetzt für euch die Kategorie Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep, piep.
Liebe Leute, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, die wir wieder von euch bekommen haben. Wir sind super froh, dass wir das Kommentarfeld im Ranking-Formular angeschaltet haben, weil ihr benutzt das so viel. Und
allerdings freuen wir uns auch trotzdem, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Und da gab es, glaube ich, einen Kommentar, ne?
Ja, genau. Also die Julia hat uns eine tolle Nachricht geschickt. Ich komme gleich auf die Nachricht nochmal zu sprechen. Und sie hat uns gefragt, wo die Nummer vom Anrufbeantworter ist.
Das wäre so geil. Ich weiß sogar noch, als wir den Podcast geplant haben, da haben wir uns überlegt, ein Festnetztelefon anzuschaffen.
Ja, oder
um
so
wirklich,
ein Burner-Phone.
Damit man uns wirklich auf dem AB sprechen kann. Wir haben keinen klassischen AB, liebe Julia und liebe Community. Ihr könnt uns eure Sprachnachrichten einfach als Datei per Mail zwischen Kotti und Kapiteln @gmail.com oder per DM über Instagram schicken. Es genau. reicht auch, es muss wirklich nicht, ihr dürft keine Scheu haben, ihr müsst es nicht ausformulieren. Es geht einfach nur darum, dass ihr einen Gedanken ausspricht.
Genau. Und die liebe Julia, die jetzt hoffentlich als nächstes uns eine Sprachnachricht schickt, hat uns eine wirklich interessante Nachricht geschrieben.
Was schrieb sie?
Sie schreibt: Als Mutter von 4 Kindern konnte ich an vielen Stellen tatsächlich die Handlungen von Pia nicht nachvollziehen. Mhm. Vor allem am Ende, als sie Luca in den Schrank sperrt, hätte ich am liebsten das Jugendamt informiert. Ich finde tatsächlich auch, dass sich Pia nicht weiterentwickelt und hätte mir gewünscht, dass sie sich professionelle Hilfe sucht. Das wünsche ich mir allerdings auch für ihre Mutter.
Oh mein Gott, okay. Es wurden ganz viele Themen gerade aufgemacht.
Danke, liebe Julia,
danke,
für diese
Julia.
Tolle Nachricht. Ja, was soll man sagen? Wir fangen mal an mit Pia. Das haben wir ja selber schon besprochen, dass wir finden, dass Pia eigentlich in Therapie gehört.
Ja, und sie wirklich, also die Charakterentwicklung, da gab es am Ende auch gar nicht so viele Punkte, weil sie entwickelt sich wirklich nicht weiter.
Sie
ne?
entwickelt sich nicht doll weiter.
Also muss sie ja auch theoretisch nicht. Ich finde das ja auch nicht wichtig. Es ist ja auch nicht so, dass man immer nach jedem Buch sagt, okay, alle Probleme sind gelöst. Nein, vor allem diese Probleme, die Pia auf dem Rücken mit sich trägt, die gehen nicht so einfach zu lösen. Wir springen immer wieder zurück in die Vergangenheit und erfahren Informationen aus Pias Kindheit. Pia hatte eine Schwester ungefähr im selben Alter, die adoptiert wurde von ihren Eltern, Romy.
Ganz kurzer Satz zu Romy, den finde ich so krass. Mutter wollte, dass sich Romy geliebt fühlt, dass Romy ein Zuhause hat. Sie sagte, dich habe ich geboren, aber Romy habe ich mir ausgesucht. Sie ist unser Wunschkind.
Theoretisch könnten wir jetzt die Folge beenden, weil alle Fragen geklärt sind. Es ist so krass.
Ich habe das gelesen und ich habe hier an der Seite nur wow hingeschrieben, weil ich das so krass finde.
Da sind wir bei dem Punkt. Mhm. Deine Eltern geben dir so viel mit und
ich hatte da so ambivalente Gefühle, Yannick, und das wollte ich dich auch nochmal fragen, weil auf der einen Seite war ich so, natürlich sollen Adoptivkinder genauso geliebt werden wie die eigenen Kinder. Aber hier wird ja von der Mutter irgendwie so eine Klassengesellschaft aufgemacht.
Ganz doll. Aber das ist ja so absurd, weil die Mutter wollte ja das zweite Kind, weil sie dachte ja eigentlich, dass sie kein weiteres Kind bekommen kann. Mhm. Und deswegen, weil sie aber ein zweites Kind haben wollte, haben sie eins adoptiert. Und dann wird die Mutter ja aber doch noch ein paar Jahre später schwanger und es kommt ja die jüngere Schwester Linda zur Welt. Und Romy, und darum geht es ja die ganze Zeit in dem Buch auch, Romy fühlt sich ja total separat und ausgeschieden.
Und dann kommt der nächste krasse Satz. Wann geht sie wieder weg? Ich schlucke. Ich dachte immer, Romy hätte Angst gehabt, unsere Mutter könnte wieder weggehen, in Klammern ins Krankenhaus, wo sie das dritte Kind auf die Welt bringt. Sie war ja mehrere Tage im Krankenhaus gewesen. Jetzt frage ich mich, ob nicht Linda gemeint war. Leute, und dann passiert das Krasseste. Romy ist dabei als sie im Waldsee ertrinkt.
Und das ist wieder einer dieser Lücken, die nicht gefüllt wird.
Yannick, ich bin innerlich ausgerastet. Ich war so,
Was ist passiert?
Hat Romy einfach ihre kleine Schwester ertrinken lassen?
Was glaubst du, was passiert ist? Hast du eine Meinung oder hast du keine
Antwort gefunden? Ich habe eine Meinung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da ein schlimmer Unfall passiert ist, aber dass Romy auch nicht so viel Anstrengung da reingegeben hat, wie man hätte reingeben können, die kleine Schwester zu retten, weil es eben diese Eifersucht gab und dieses Gefühl vom Nicht-Dazugehören und mir wird irgendwie was weggenommen.
Und ihre Sachen sind nicht nass, ne?
Genau.
Ihre Klamotten.
Genau.
Das ist ja so ein großes Ding. Und wenn Linda, weil es wird spekuliert, dass Linda ausgerutscht ist, den Halt verloren hat und dann irgendwie am Grasbüschel sich festhalten wollte, die Schwester ist auf jeden Fall nicht reingesprungen.
Nee.
Aber ich glaube eben auch, dass es war kein Mord.
Nee, ich glaube, es war eher unterlassene Hilfeleistung. Aber
oh mein Gott,
natürlich,
das ist so furchtbar.
Das ist so schlimm. Aber das reißt natürlich die ganze Familie auseinander.
Es reißt die Familie auseinander und mit Trauer kann die Familie schon mal gar nicht umgehen.
Ja, und man hört dann eben auch, oder man hört dann quasi raus aus Pias Schilderungen, dass die Mutter Rumi auch nicht wirklich verzeiht, dass sie ihr gegenüber auch aggressiv wird, was dieses arme Kind
Rumi
aus…
Rumi ist einfach der schlimmste,
also was die da aushalten hat müssen.
Ja, Rumi ist wirklich, also mit Rumi möchte ich einfach nicht tauschen.
Mm-mm.
Zum Thema Trauer und wie die Familie mit dem Tod umgegangen ist danach, nämlich gar nicht, möchte ich dir mein Lieblingszitat vorlesen.
Mhm.
Wir trauern alle auf unsere eigene Weise, die uns nicht verbindet, sondern noch mehr vereinzelt. Und ich habe mich für dieses Zitat entschieden, weil, das ist jetzt auch alles subjektive Wahrnehmung, ne? Aber in meinem Verständnis von einem gesunden Leben und von einem schlimmen Vorfall, der alle Menschen einmal komplett aus der Bahn wirft, ist es, glaube ich, einfach das Schlimmste, was man tun kann, einzeln zu trauern und nicht über das Geschehene zu reden.
Mhm.
Ich hatte ja mal in der Folge von meiner verstorbenen Freundin erzählt, so furchtbar alles daran war, war das Schöne, dass gemeinsam getrauert wurde und wir uns gemeinsam erinnert haben, uns gemeinsam Geschichten erzählt haben und dadurch wurden wir nur stärker gemeinsam.
Mhm.
Uns verbindet jetzt so etwas Krasses, das kann uns niemand mehr nehmen. Aber das haben wir vor allem auch, weil wir eben gemeinsam getrauert haben.
Ja.
Und das finde ich, oder das glaube ich, ist der Ursprung dieser Familienproblematik. Ich meine, ne, schon way before, aber dass die einfach nie gelernt haben, gemeinsam irgendwie zu trauern. Es gibt ein paar Seiten später den Satz über ihren Vater: Seine Trauer und seinen Schmerz trug er in den Wald. Uns tröstete er nicht mit Worten, sondern mit einem Händedruck. Meine kleine Hand in seiner großen Hand, das war schon etwas, aber es war nicht genug.
Furchtbar. Also zu diesem Themenkomplex Trauer, ich habe nochmal eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, ich würde mich jetzt selber nicht als religiösen Menschen bezeichnen, vielleicht irgendwie auf irgendeine Art eine Form von Spiritualität. Aber was ich festgestellt habe, also der letzte Tod, der bei uns in der Familie vorgefallen ist, war mein Großonkel. Und Günther hatte eine sehr, sehr große Familie und ist gestorben. Und ich war jetzt auch nicht irre nah an dem dran, aber ich kannte den halt immer. Der war immer da und irgendwie hat in dem Dorf gewohnt, wo auch meine Oma gewohnt hat und so weiter. Und dann ist er gestorben und es war aber sozusagen der letzte aus dieser Generation meiner Großeltern, der da gestorben ist. Und dann gab es diese Trauerfeier in dem Dorf, wo er sein Leben lang gelebt hat. Da war die Freiwillige Feuerwehr. Da war das Orchester oder der Männerchor, die Blasmusik, die waren alle da, die kannten den alle, die haben alle dann noch eine Rede gehalten und noch ein Ständchen gespielt und so weiter. Und es war einfach so schön, diesen ritualisierten Abschied zu haben.
Mhm.
Und ich finde das total interessant, dass sich Menschen so Rituale bauen und das deswegen eigentlich einfacher wird. Und für mich hat das auch so eine Wirkung dann gehabt. Ich war danach total fein damit, dass Günther nicht mehr unter uns ist, weil der war über 90 und der hatte ein reiches Leben.
Und
ihr
habt gemeinsam Abschied genommen.
Ja, und es war so, alles war so da.
Eine schöne Art.
Und das ist irgendwie, ja, das hat was Verbindendes.
Aber das meine ich ja gerade, deswegen habe ich mir dieses Zitat ausgewählt, weil eben einzeln zu trauern total verzerrt.
Ja.
Und eben nicht verbindet.
Und eigentlich gibt es ja eben diese Strukturen, in denen man das tun kann.
Ja, und das ist es, ist es nicht das Schönste, dass man von Menschen umgeben ist, die man, also in dem besten Fall, ne, von Menschen umgeben ist, die man liebt. Und das muss jetzt ja nicht immer die Family sein, das kann auch die Chosen Family sein. Aber zusammen ist man stärker.
Auf jeden Fall. Ja, also das haben die hier in dem Buch nicht so verstanden.
Nee, das haben sie nicht so verstanden. Vor allem dieser Vater, also es gibt dann ja auch noch diese kleinen, es gibt noch so eine Aussprache zwischen Pia und ihrem Vater später.
Ja.
Da sagt er, es tut mir leid, wenn du der Meinung bist, du hättest es schwer gehabt als Kind, aber es gab immer ein Essen am Tisch, warme Sachen zum Anziehen und Spielzeug. Es ist euch nicht schlecht gegangen. Du glaubst das wirklich? Muss angenehm sein, seine Hände einfach in Unschuld zu waschen und so zu tun, als hätten wir eine behütete Kindheit gehabt. Pia, nicht in diesem Ton. Du bist an meinen Arbeitsplatz gekommen, weil ich geglaubt habe, mit dir reden zu können wie mit einer Erwachsenen. Er schüttelt den Kopf. Es war eine schlechte Idee, sagt er und wendet sich zum Gehen. Der hat gar nichts verstanden, der Typ.
Nee.
Also natürlich, also niemand in dieser Familie hat irgendwie, also die Einzige, die es geschafft hat, war Romy. Mhm. Also wirklich Romy, die es am härtesten hatte, hat es geschafft, weil sie die Stärke aufgebracht hat, zu gehen.
Mhm.
Pia beschäftigt sich nicht mit sich selbst und verarbeitet ihre Vergangenheit nicht. Und ihr Vater tut es nicht oder hat es nie getan, stammt aus der Generation, die damit sowieso gar nicht umgehen konnte, ne? Und ihre Mutter hat sich auch nie mit sich selbst beschäftigt und mit der Beziehung.
Ich frage mich irgendwie so ein bisschen, also ich habe nochmal reingeguckt, Jessica ist ja aus Jahrgang 88, so wie ich. Also ist sie jetzt 37 oder 38 Jahre alt. Und eigentlich ist es ja eine Generation, also eigentlich unsere Elterngeneration.
Ja, das ist unsere Elterngeneration, also 50er, 60er.
Ja, ich finde, das klingt aber eher wie so ein 50er, 60er Jahre Vater, was der Vater da gerade erzählt. Weil ich das Gefühl habe, unsere Elterngeneration hat sich zum Teil schon noch mal stärker damit auseinandergesetzt, was eigentlich geht. Ich finde, das ist so eine Aussage eigentlich eher so wie von meiner Großelterngeneration.
Nun gut, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie er sozialisiert wurde und wie er groß geworden ist. Aber ich weiß, was du meinst. Aber
also naja,
ich finde schon
so
auch, also in der Generation meiner Eltern ist es auch wirklich noch gar, also dort, wo ich groß geworden bin, gar kein Thema, sich einen Therapieplatz zu suchen, um irgendwas aufzuarbeiten. Nee.
Also vielen Dank erstmal für das tolle Buch, was ich jetzt durch euch gelesen habe. Und ja, ich bin selber Mutter von zwei Kindern, beschäftige mich deswegen viel mit dem Thema Erziehung und fand es super spannend, ja, eben diese Frage danach, was möchte ich aus meiner eigenen Erziehung weitergeben, was nicht und wie mache ich das? Wo werde ich getriggert von meinen eigenen Kindern? Genau, also super Buch, ich habe es verschlungen und viele Gedanken, die ich selber schon gedacht habe, die ich wiederfinden durfte.
Danke, Tina. Ich glaube, das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Wie, was zieht man aus der Erziehung der eigenen Eltern und was gibt man weiter und wie distanziert man sich auch ganz klar davon?
Ja.
Und was wir ja gerade meinten, das kann man natürlich nur, also sich distanzieren kann man natürlich nur, wenn man das irgendwie aufarbeitet und reflektiert. Und also ganz kurz übrigens, apropos Erziehungsmethode, wollen wir mal auf das Ende zu sprechen kommen. Was macht Pia denn bitte, um rauszubekommen? Du hast ja gerade von Religion geredet. Man merkt irgendwie im Laufe des Buches, dass der Junge gerne mal so betet.
Ja.
Und Pia wundert sich dann auch, ne, also was erzählt er Gott? Und dann wird sie ganz kurz zu Gott.
Ja, oh Gott. Also die ungefähr, oh Gott, die ungefähr schlimmste Szene im ganzen Buch ist die Schrankszene. Auf die Schrankszene hat sich auch Julia bezogen in ihrer Nachricht und die Situation ist die folgende. Das Mädchen, mit dem es den Vorfall gab, ist nach einem Grundschulfest verschwunden und Pia verdächtigt, ihren eigenen Sohn Luca was damit zu tun zu haben.
Again. Und ganz kurz, das Buch wurde auf einmal zu einem Thriller. Ich las das Buch morgens im Bett neben Felix und meinte nur, oh Gott, das ist so spannend. Und ich habe mich so gefühlt, wie wenn man WhatsApp-Sprachnachrichten auf 1,5 klickt. So habe ich gelesen.
Ja, so schnell. Einfach, man wollte einfach nur wissen, was geht jetzt ab.
Ich wollte
ab.
Nur wissen, wo Alena ist. Okay.
Jedenfalls sperrt Pia ihren eigenen Sohn einfach in einen Schrank ein. Sie arbeitet in einem Antiquitätenladen und steckt ihren Sohn in den Schrank und versucht aus ihm heraus zu pressen, wo Alena ist. Und er weiß es einfach nicht.
Und das macht sie, indem sie ein Spiel mit ihm spielt, nämlich, dass das ein Beichtstuhl ist. Und, oh Gott, dann ist sie, also diese Vorstellung, das ist so filmisch, diese Szene. Ich möchte das wirklich, wir stellen ja immer unseren Gästen und Gästinnen eigentlich die Frage, ob wir Bücher verfilmen lassen wollen oder nicht. Ich möchte, dass Kleine Monster verfilmt wird. Weil diese Szene, ich sehe diesen Laden, in dem sie arbeitet vor mir.
Ja.
Ich sehe diesen Beichtstuhl. Uff. Sie komplett aufgebracht, tut so, als wäre sie da die Pastorin, die Pfarrerin und er und die Priesterin ist es dann ja. Und zwingt ihren Sohn dazu beichten. Also ich konnte gar nicht mehr,
als ja, das gelesen habe. Ja, das ist ganz schlimm.
Das ist eine ganz furchtbare Szene.
Ganz schlimm.
Also vielleicht nicht die beste Erziehungsmethode.
Mm-mm, gar nicht.
Wieder Thema Erziehung, Pia Fail.
Kompletter Fail.
Es gibt einen Moment, den ich total schön finde, zwischen Pia und Luca.
Mhm.
Und zwar gibt es einen Moment, ich habe mir eine Notiz gemacht, auf welcher Seite. Ja, Seite 188, da erzählt sie von Romy.
Mhm.
Und Luca möchte ein Bild malen für Romy.
Das habe ich mir auch markiert.
Ja?
Mhm.
Und sie sagt, ich vermisse sie, aber ich weiß eigentlich nicht genau, was ich vermisse. Luca lehnt seinen Kopf gegen meine Schulter, wie um mich zu trösten. Du bist ein Kind, ich solle dir so etwas gar nicht erzählen, denn Papa hat recht. Wenn du über sie redest, dann lacht deine Stimme. Ich lege meinen Arm um ihn. Mama? Hm? Ich werde dich nie alleine lassen. Aua.
Ja.
Das finde ich, ist der einzig schöne Moment zwischen ihr und ihrem Sohn.
Sad.
Ja, weil das aber auch so ein honest Moment ist und so ein Moment, um Gefühle zuzulassen. Hast du, weil du gerade meintest, das habe ich mir auch markiert, das war aber nicht dein Lieblingszitat, ne?
Nee, ich erzähle dir jetzt mein Lieblingszitat.
Ja. Welche Situation?
Genau, also das Zitat steht an einer Stelle im Buch, wo es um das Verhältnis von Romy und der Mutter geht.
Mhm.
Und es gibt irgendwie im Buch dieses Narrativ, dass Romy, als sie aus dem Kinderheim kam, ganz klein und gebrechlich war und man prognostizierte, dass sie nicht wird laufen können und auch insgesamt vielleicht Einschränkungen haben wird. Und dann ist quasi das Narrativ in der Familie, dass die Liebe der Mutter Romy geheilt und zu einem gesunden Kind gemacht hat.
Ah ja, mhm, genau. Ich erinnere mich daran.
Dieses Zitat, was dann kommt, ist für mich irgendwie so allgemeingültig, mal wieder. Und es heißt, vielleicht ist nicht alles schwarz oder weiß, es ist Zeit, in den Schattierungen zu leben.
Richtig schönes Zitat. Richtig schönes Zitat und auch so ein bisschen, weil du gerade meintest, allgemeingültig, so ein Leitfaden fürs Leben.
Ja.
Wir wollen nicht in Schwarz-Weiß denken, in gut, böse, in richtig, falsch. Ne? Wir wollen die Schattierungen uns angucken. Wir wollen gucken, was steht eigentlich zwischen den Zeilen.
Ja.
Das ist ein richtig schönes Zitat. Manchmal, also das habe ich nicht überlesen, aber ich bin dann doch immer überrascht, dass du, ich finde, du hast manchmal so Banger-Zitate, Cara.
Mhm.
Das wollte ich mal kurz, Props an dich.
Thanks.
Ich freue mich immer über deine Lieblingszitate.
Mhm. Ich glaube, es ist Zeit für einen Klassiker.
Ist es, oder?
Yes.
Es hat uns natürlich wieder eine Person, die nicht fehlen darf, eine Sprachnachricht geschickt und das ist
Höfi.
Moin, hier ist wieder Höfi. Eine Frage habe ich, damit will ich mal anfangen, zum Cover. Das ja laut Autoren die Seele der Geschichte einfängt. Die Kinderhand, was macht sie eigentlich mit der Tür, die sie hält? Soll sie geöffnet werden oder wird sie zugehalten? Beides würde ja wohl passen. Was denkt ihr dazu? Das passt übrigens auch zu der schrecklichen Beichtszene im Schrank gegen Ende des Buches. Und noch eine Frage. Ist es eine unzulässige Zuspitzung und vielleicht nicht verallgemeinerbar, wenn man sagt, das komplexeste und undurchschaubarste Unglück ist die Familie? Es wird immer beklemmender, obwohl an der Oberfläche am Ende alles in Ordnung scheint und sich irgendwie doch fast alles, glaube ich, auch in Wohlgefallen auflöst. Meine Lieblingsszene, die Cousine von Luca schreit und ist störrisch. Die Eltern sind hilflos, kriegen sie nicht zur Ruhe, vielleicht auch beschämt und legen das Kind ab. Da kommt Luca und flüstert der Kleinen was ins Ohr. Und die Krise ist beigelegt. Die Kinder sind nicht die Monster. Wahrscheinlich nie. Das Monströse spielt sich in den Köpfen der Erwachsenen ab. Hier vor allen Dingen der Mutter. Sie ist das Monster, das den kleinen Sohn verstößt und quält, geprägt von ihrer eigenen unglücklichen Kindheit, wo sie selbst gequält wurde. Ein tolles Buch, ich könnte stundenlang weiterquatschen. Tschüss bis dahin und bis zum nächsten Mal. Höfi.
Tschüss, Höfi.
Tschüss, Höfi.
Cara, ich fühle mich ganz schlecht, dass ich am Anfang der Folge Luca als Biest bezeichnet habe und gesagt, ich glaube der Mutter. Ich finde, ich frage mich aber auch, warum wir hier eine halbe Stunde über das Buch reden, wenn Höfi das eigentlich innerhalb eines Satzes auf den Punkt bringt und nailt.
Höfi hat es wieder genailt, es ist wirklich krass.
Er sagt, nicht die Kinder sind die kleinen Monster, sondern die Eltern.
Ja, muss man nichts mehr große Monster hinzufügen.
Muss man nichts hinzufügen. Das, ne, also vieles, was Höfi ja in der Sprachnachricht erzählt, haben wir ja auch schon, haben wir auch schon erwähnt, diese Szene mit Willi und Luca, die und wird nicht aufgelöst, was Luca zu ihr sagt, sodass sie aufhört zu weinen. Wir haben über das Cover geredet, was ich wirklich total toll finde. Was macht diese Hand?
Ich bin der Meinung, die Hand zieht die Tür zu.
Ich würde gerade sagen, sie macht sie auf.
Nee.
Doch.
Ich glaube, doch, und das Kind, nein, also ich glaube, die zieht die Tür zu.
Und versteckt sich vor den Eltern.
Das Kind will sich schützen.
Ja, wahrscheinlich ist es genau das.
Leute, was glaubt ihr?
Zu oder auf?
Zu, auf.
Sagt mal.
Sagt mal.
Sag mal bitte. Also ich finde wirklich, dass dieser Roman ein ganz besonderer ist. Es ist ein Buch, das, es gab auch übrigens Nachrichten, in den Kommentaren, dass das Buch schon vor langer Zeit gelesen wurde und dass sie sich freuen darüber, dass wir das jetzt besprechen.
Und ich finde es auch, also uns haben natürlich auch viele Eltern Nachrichten geschrieben und es ging viel um den Umgang mit den eigenen Kindern und so. Aber auch als Person, die kein eigenes Kind hat, kann man dieses Buch super lesen, weil das ist, wie du sagst, super spannend und ich glaube, es regt so krass zum Nachdenken
so
an, weil ganz viele Sachen und Verhaltensmuster und wie man auf Dinge blickt, sind eben durch die eigene Erfahrung geprägt.
Ja, und man macht sich total viel Gedanken, was ist in meinem Leben passiert, Voll. Wie waren meine Eltern.
Genau, und wie bin ich eigentlich aufgewachsen, wie sehe ich vielleicht Dinge, die Leute ganz anders sehen würden, die mit einem anderen Background aufgewachsen sind. Und deswegen große Leseempfehlung, Jessica Lind, Kleine Monster. Und Yannick, wir müssen über Dates reden.
Wir müssen über Dates reden. Starten wir mit unserer Lieblingskategorie.
Charaktere, die wir daten würden.
Dates.
Also vorhin hatten wir so eine kurze Szene am Tisch und dann meintest du so, ich weiß gar nicht, wen ich daten soll. Ah, doch, ich weiß es.
Ja, also ich muss dazu sagen, beim Lesen hatte ich die ganze Zeit eine Person im Kopf. Nicht, weil ich diese Person daten möchte, sondern weil ich mir Gedanken gemacht habe, wen möchte ich, also wen muss ich daten. Weil diese Kategorie gibt es ja, damit wir uns Gedanken drüber machen, wen wir daten würden. Und ich glaube, ich würde einfach mit Jakob gehen. Das ist aber auch meiner Meinung nach der easiest pick.
Ja, also ich stelle mir Jakob halt so ein bisschen als Typ Mann vor, mit dem ich irgendwie gar nicht kann.
Weil er einfach so boring ist.
Ja, und auch irgendwie so ein bisschen, der ist ja total nett, aber so, ich bin irgendwie so ein bisschen gescheiterter Musiker, der irgendwie Musiklessons jetzt gibt und die Eltern haben so viel mehr von mir erwartet. Ich glaube, der kann schon auch anstrengend sein, der Jakob.
Und wen nimmst du?
Ja, ich nehme dieses Mal niemanden.
Machst du jetzt den Joker-Move?
Ich mach den Joker-Move.
Du musst beim nächsten Buch zwei Leute wählen.
Ich muss beim nächsten Buch zwei, ja. Ich konnte niemanden daten.
Es erreichte uns eine Nachricht in den Kommentaren, die Person würde Benjamin daten, das ist der Schwager von Jakob.
Nee, ganz fürchterlich.
Ja, ich finde, also wirklich in der Familie, da will ich gar nicht einheiraten, weil Jakob hat sich wenigstens noch so ein bisschen rausgelebt.
Ja, und Benjamin, finde ich, ist halt auch zu Jakobs Schwester voll scheiße.
Ja.
Deswegen, ich war
okay,
so…
Okay, du nimmst keinen. Nee. Das finde ich okay. Ich habe das ja auch mal gemacht. Ja. Und dann war ich im Gym auf Doppeldate unterwegs.
Ja, mit Ferhat.
So, ich möchte, also beim nächsten Mal, ne, merken wir uns alle bitte, beim nächsten Mal muss Kara zwei Personen daten.
Ich gehe nächstes Mal auf ein Doppeldate.
Kommen Ranking. Wir zu dem spannenden Part, unserem Ranking. Es gibt 6 Kategorien, für die ihr abstimmen konntet. 1 bis 10 Punkte durftet ihr vergeben. Wir haben aus allen Kategorien den Durchschnitt genommen. Und ich würde sagen, was ich dem Buch gegeben habe.
Schieß los, Yannick.
Es hat gut abgeschnitten, Kara. Yannicks Ranking für Kleine Monster ergibt eine 8,0.
Sehr schön. Applauso.
Applauso.
Ich habe auch gut bewertet. Kleine Monster von Jessica Lind bekommt von mir eine 7,6.
Welche Kategorie hat die meisten Punkte bekommen bei dir?
Themen und Botschaften.
Bei mir auch. Wie viele Punkte hast du vergeben?
8.
Ah, ich habe 10 gegeben.
Ah ja, krass.
Ich war einfach so wie, ja, da sind so viele Themen und
so viele
Botschaften.
Du warst in so einem Generous Mode.
Nee, da dachte ich dann irgendwie, ich finde die Themen, die verhandelt werden, einfach mega wichtig und geil.
Voll.
Und ja. Wo hast du noch viele Punkte gegeben?
Ich habe bei Spannung auch noch viele Punkte gegeben, weil das ja natürlich irgendwie, haben wir ja drüber gesprochen.
Fand ich auch, ja. Obwohl es gab diese eine Passage, wo sie eben bei Jakobs Schwester waren, die fand ich, was
zu
da
lang.
Passiert ist, war nicht unwichtig, aber da habe ich gemerkt, als ich gelesen hatte, oh, jetzt, ich spüre etwas von einer Länge, deswegen habe ich da ein bisschen weniger Punkte gegeben, aber ansonsten, also eine 8,0, aber auch eine 7,6 sind halt echt, echt viele Punkte.
Und Leute, ihr, die zwischen Kotti und Kapiteln Community, habt dem Buch 7,8 Punkte gegeben.
Und das ergibt eine Endnote für Kleine Monster von Jessica Lind von 7,8.
Das ist eine richtig gute Note.
Das ist eine richtig gute Note. Das ist, glaube ich, die zweithöchste, die wir bisher haben.
Ja. Yannick, ich will meine Buch- oder unsere Buchbesprechung heute noch mit einem Satz abschließen, der im Buch vorkommt.
Ja.
Und der lautet: Don't protect your daughters, educate your sons. Und den finde ich ganz wichtig.
Ja.
Egal, was am Ende passiert ist, ist es ganz, ganz wichtig.
Punkt. Das war das Ende unserer Buchbesprechung. Und jedes Ende
ist auch ein Anfang.
Und zwar für das nächste Buch.
Yay!
Welches Buch lesen wir in unserer nächsten Edition am 7. April? Ganz kurz vorweg, uns hat eine Nachricht erreicht, die ein bisschen verwirrt war davon, weil sie neu dazugestoßen ist, dass in unserer Bio steht, lesen bis zum 10. März und heute am 6. März nehmen wir die Folge schon auf und deswegen haben wir schon vorgestern gesagt, ihr habt nur noch 2 Tage Zeit zu ranken. Sie hatte natürlich recht, ne? Wenn wir schreiben, lesen bis zum 10. März und wir sagen aber 4 Tage vorher, oh, jetzt müsst ihr ranken. Das ist so ein bisschen unfair. Wir packen das in die Bio, weil das immer das Datum ist, an dem die Book Club Edition rauskommt. Und wir müssen aber natürlich ein paar Tage vorher diese Folge aufnehmen, weil wir noch schneiden müssen. Und dadurch, dass wir das ja alles selbst machen, dauert das natürlich alles ein bisschen. Wir können das nicht einfach auslagern. Und deswegen müssen wir uns die Zeit nehmen und uns auch die Zeit geben. Das bedeutet für euch allerdings, dass dieses Datum oben in der Bio bedeutet, wann kommt die nächste Book Club Edition raus. Das Ranking wäre dann immer minimal ein paar Tage vorher. Das nur vorweg.
Yes.
So, wir haben uns wieder für 3 Bücher entschieden. Hardcover-Buch Nummer 1, erschienen beim Kiona Verlag. Kleine Schwächen von Megan Nolan.
Kleiner Einwurf, wie lustig wäre es, Kleine Schwächen nach Kleine Monster zu lesen?
Das wäre sehr lustig.
Lustig.
Hardcover-Buch Nummer 2, Es ist hell und draußen dreht sich die Welt, von Dieter Zipfel, erschienen beim Surkamp Verlag.
Richtig Bock auf das Buch.
Auch richtig Bock. Auf beide habe ich richtig Bock übrigens.
Ja.
Und dann haben wir einen gerade als Taschenbuch erschienenen Roman, erschienen beim Gutkind Verlag, In ihrem Haus von Jael van der Wuden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Leute.
Das finden wir noch raus.
Alle 3 Bücher finde ich extrem spannend. Wir packen euch wie immer in die Insta-Stories auch kurze Zusammenfassung der Romane. Die Folge erscheint am 7. April. Unsere nächste Book Talk Edition erscheint am 24. März. Und kleiner Spoiler, wir haben voraufgezeichnet, weil Kara ja nach New York fliegt. Und anderer Spoiler.
Es wird
geil.
Geil. Wird geil.
Wir haben, also so viel können wir schon mal sagen, wir haben einen männlichen Gast bei uns und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich auf das Gespräch, Kara.
Ja, ich mich auch.
Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich aber erstmal, dass du hoffentlich eine ganz tolle Zeit hast und wünsche dir ganz viel Spaß in New York.
Danke.
Und
euch?
Viel Spaß beim Lesen.
Genau, und viel Spaß beim Abstimmen.
Happy Reading.
Happy Reading.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.